Von meiner Seite möchte ich euch grüßen von Dietrich. Der war ja hier etliche Male und ihr kennt ihn ja. Und er wäre eigentlich heute hier und ich darf ihn heute stellvertretend hier sein. Er ist im Krankenhaus zu einer Untersuchung. Wie das Ergebnis ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Er hat ja vor Jahren Krebs gehabt und das sind halt immer wieder diese Untersuchungen. Und der wird uns dann sagen, wie der Stand heute ist. Aber er hat euch ganz, ganz herzlich grüßen lassen. Also sagt unbedingt der Gemeinde Coesfeld einen ganz herzlichen Gruß von mir. Genau. Zu meiner Person, ich heiße Roman, es ist richtig, ich gehöre zu den klassischen russlanddeutschen Kindern, die aus Kasachstan 1989 ausgewandert sind mit meinen Eltern zusammen. Ich war 5 Jahre alt, heute bin ich 37, wohne knapp über 30 Jahre in Deutschland. Und Gott schenkte mir eine Frau, auch einen russlanddeutschen Kontext und 4 Kinder oder 4 Söhne mit Migrationshintergrund. Bis zur dritten Generation heißt es ja Migrationshintergrund, somit haben sie das natürlich auch. Unsere Söhne, der älteste ist links, das ist der Simeon oder auf Hebräisch Shemion. Dann Aviel, das ist der zweite rechts. Das ist der hier, das kommt mir nicht. Genau, der Aviel bedeutet Gott ist mein Vater, vielleicht kennt ihr das auch aus dem Hebräischen. Dann Benaja und Gott, der baut. Und der ganz Kleine ist der Levi, der ist uns dieses Jahr geboren. Und als wir nach Israel gewesen sind, ich war schon mehrmals in Israel gewesen, und als ich dann an der, das heißt nicht, ja, Zollamt war und sagte, sind Sie Jude? Ich sage, wieso? Ja, Ihre Namen. So, ja, ich liebe die Namen, ich liebe Hebräisch, ich liebe das Volk Israel und habe auch viele Freunde, auch messianische Juden, zu denen ich Kontakt habe. Genau, das ist kurz zu meiner Person. Ich darf Gott dienen schon seit vielen Jahren. Mit 17 Jahren habe ich mich für Jesus entschieden, habe die Erkenntnis bekommen, Gott hat es mir offenbart, obwohl ich in eine christliche Familie geboren bin, heißt es ja lange noch nichts. Und es ist meine persönliche Entscheidung für Christus getroffen. Mit 17 Jahren und so darf ich die Hälfte meines Lebens ihm dienen, ihm nachfolgen. Und je mehr ich über ihn nachdenke, je mehr darüber nachdenke, was Gott im Plan hat durch Jesus Christus, desto mehr staune ich darüber. Und er darf das leben, habe Höhen und Tiefen auch in meinem Leben erlebt und komme eigentlich ursprünglich aus dem Südbaden, also aus dem tiefsten Südbaden, aus Grenze zur Schweiz und Frankreich. Und dort wohnen auch meine Eltern, dort habe ich auch gelebt. Und dann durch die Missionsarbeit haben wir uns entschieden, nach Bayern umzuziehen, also ins Ausland zu gehen. Würdet ihr jetzt heute sagen, ja, ich würde es jetzt auch so benennen, wir leben im Ausland. Man merkt das auch immer wieder, jetzt gab es wieder Nachrichten, ja, die haben, Fußball darf man ja schauen, mit 25.000 Zuschauer. In Bayern 20.000. Also in Bayern wird immer betont und das erleben wir. Aber Gott sei Dank, wir dürfen leben, wir sind sehr zufrieden und Gott auch sehr dankbar für die Familie und auch, dass wir gemeinsam Gott dienen dürfen. Meine Frau ist auch aktiv im Dienst, in der Frauenarbeit in der Gemeinde. Ich darf im Dienst in der Gemeinde sein als Prediger. Ich habe viele Jahre Jugendarbeit gemacht, aber jetzt ist halt der Fokus auf die Missionsarbeit. Somit bin ich auch nicht in der Gemeindeleitung, obwohl das auch 2 Jahre angesteuert wurde. Aber das ist jetzt momentan so das Feld. Ich darf viele Reisen machen, in vielen Ländern unterwegs sein und einfach das Wirken Gottes erleben in verschiedenen Ländern und auch davon berichten. Heute kann ich wirklich nur einen kleinen Bruchteil. Und auch bin ich da auch eingegangen. Ich habe gesprochen, über was wir sprechen wollen und oder über welche Missionare. Aber wenn ich so daran nachdenke, was wir momentan an Sachen passieren, da kann man nur staunen darüber. Und da später kommt auf mich zu, ich kann euch gerne einen Link weitergeben, die sehr starke Arbeit, die momentan sehr, sehr stark expandiert, auf gut Deutsch kann man das sagen, ist in Pakistan. Da erleben wir momentan sehr, sehr viel, was Gott dort macht. Ein komplett neues Kinderheim wurde aufgebaut, eingeweiht und die Arbeit wächst. Er platzt aus allen Nähten. Aber ich möchte natürlich, der Sender ist da vorne. Nee, der Empfänger, ich bin der Sender. So, jetzt machen wir den mal an. Ja, ich möchte mit einem Bild beginnen. Das Abendmahl gemalt ist, vielleicht kennt ihr das, mein Opa ist ja ein Schwabe und der hat es immer bei sich ganz vorne, so typisch russlanddeutsches Wohnzimmer mit diesem Bild. Und das habe ich als Kind kennengelernt. Und ich dachte, ich nehme es euch mal mit und möchte ein paar Worte dazu sagen und werde dann auch den Abschlusswort, wo ich dann euch auch weitergeben möchte, ist ein ganz kurzes Wort, was ich euch weitergeben möchte, werde ich dann auch mit diesem Bild auch schließen. Aber kurz zur Erinnerung, das ist das letzte Abendmahl, oder wo Jesus das Abendmahl eingeführt hat zum Pessach, wo er dann den gezeigt hat, seinen Leidensweg und dass er sterben wird. Und er versammelte seine Jünger und so unter ihnen war auch ein Judas. So nebenbei erwähnt, Judas hat auch am Abendmahl teilgenommen. Ne? Sehr interessant. Also würdig war er, glaube ich, nicht. Ne? Auf jeden Fall war er auch dabei, nur so nebenbei, theologisch. Und Petrus, der Nachfolger, war auch dabei. Und die Jünger, die alle dabei waren, das waren Zweifler. Nach der Auferstehung kamen die Frauen zu denen und haben gesagt, hey, Jesus ist auferstanden. Sagen sie, was erzählst du uns? Das scheint uns wie ein Märchen zu sein. Und da steht, und sie zweifelten. So, diese Jünger waren hier dabei. Diese Jünger, als Jesus gestorben ist, sind weggelaufen. So einer sogar hat seine Kleider liegen gelassen, ist abgehauen. Petrus hat dem anderen das Ohr abgehauen und sie sind alle eingeschlafen. Und wo Jesus tot war und die hatten Angst gehabt, haben sie alle verschlossen. Sie sind aber hier dabei. Jesus hat sie versammelt. Davor sind vielleicht hunderte von Jüngern weggegangen. Jesus hat gesagt, wer möchte bleiben? Er hat ihnen das Wort erklärt, was es bedeutet, Abendmahl, und viele sind gegangen. Und Petrus hat gesagt, nee, wir bleiben bei dir. Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben es erkannt und gesehen. Aber die sitzen hier und sind hier dabei. Und Jesus gibt ihnen einen Auftrag. Und Jesus sammelt sie und sagt, Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und heute erleben wir, was damals begonnen hat. Das war in dem Plan Gottes. Und ich möchte euch mitnehmen, dass wir als Missionswerk, wir versuchen, alle Werkzeuge zu nutzen, um das, was Jesus begonnen hat, um das, was Gott von vornherein der Begründung der Welt schon geplant hat und durch Jesus Christus sichtbar, greifbar gemacht hat, ist unsere Aufgabe, dieses Evangelium weiterzutragen. Und dazu nutzen wir verschiedene Werkzeuge. Ich sehe, ihr habt eine Kinderfreizeit oder Kindercamp oder wie ihr das auch nennt. Das ist auch ein Werkzeug. Nutzt ein Werkzeug, um irgendwie die Kinder mit dem Evangelium zu erreichen. Ihr bespaßt sie stückweise, aber was ist euer Ziel? Die Kinder mit dem Evangelium zu erreichen, richtig? Genau, das ist ja unser Ziel. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, weil wir wissen, was es bedeutet. Weil wir selbst das erlebt haben, was es bedeutet, mit Christus unterwegs zu sein. Genau, und so nutzen wir ein Werkzeug, wo ihr auch schon dabei wart, auch dieses Jahr. Wie viele Päckchen habt ihr denn dieses Jahr gepackt? Also quasi letztes Jahr und dieses Jahr zählt das Jahr. Weiß es jemand von euch? 85 Päckchen ungefähr? So circa, ne? Über 100, das ist schon mal gut, ja. Also dieses Jahr wäre das Ziel, also wir versuchen uns jedes Jahr ein neues Ziel zu setzen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es uns als Missionswerk ging, wo Corona kam. Päckchen, wie viel werden gesammelt? Wir hatten ja immer Tausende von Päckchen und wir wussten nicht, wo wir dran sind. Geschäfte sind zu, alles ist zu. Wir sind darauf angewiesen, wir können nichts versprechen, gar nichts. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es uns am Anfang des Jahres ging. Oder beziehungsweise letztes Jahr davor, gegen Sommer, wo dann da Corona kam und das Ganze. Und wir wussten gar nicht, wo wir dran sind. Und wir sind Gott so dankbar. Wir staunen einfach darüber, wie viel alles passiert ist. Aber ich werde dazu ein bisschen später. Auf jeden Fall, wir haben Päckchen sammeln dürfen und vielen Kindern verteilen. Jedes Päckchen, das Ziel war dieses Jahr, jedes Päckchen soll so ein Evangelium, so ein Buch, so eine Bibel über Jesus Christus und die Botschaft in seiner Sprache bekommen. Das war unser Ziel. Also wir haben viele Päckchen gesammelt von verschiedenen Gemeinden und wir haben eine Wette abgeschlossen. Und manche tatsächlich, wisst ihr so ungefähr, wie viele wir Päckchen sammeln so jedes Jahr? Nicht, kein Problem. Also das steigert sich so um 1.000, um 2.000, dann war das Jahr 2019 auf 20, muss ich überlegen, damit ich mich nicht verrechne. 19 auf 20 war knapp 23.000, knapp, nee, 21.300 ungefähr. Und wir dachten, Mensch, also dieses Jahr wird nichts. Also mit Corona 12.000 vielleicht, die anderen bei 10.000. Also ich meine, wir sind die Realisten, ne? Wir können ja zählen, das passt ja nicht. Und wir durften dieses Jahr 5.000 Päckchen mehr packen. Viel mehr wie das Jahr davor, trotz Corona. 26.555 Päckchen, also knapp 5.000 Päckchen mehr, trotz Corona. Also wir dachten, das kann doch nicht sein. Und dann sind wir gesagt, okay, wir müssen die Päckchen wegkriegen. Und wie ihr seht, die Menschen, das ist jetzt in Rumänien, aber ich habe jetzt leider die Fotos nicht dabei. Tut mir leid, das habe ich jetzt irgendwie verschwitzt. Aber wir haben Überschuss an Päckchen gehabt. Und so haben wir die Päckchen gesammelt in Ländern nach Osteuropa und gedacht, okay, was machen wir mit den übrigen Päckchen von 2.000 ungefähr? 500 Päckchen waren zu viel. Wir haben alle LKWs weg, alles war organisiert. Wir haben keine Möglichkeit mehr, die wegzukriegen. So, und dann, den Sommer davor hatten wir einen Kontakt aufgebaut nach Griechenland. Und in Griechenland sind ja die Flüchtlingscamps. Lesbos ist ein Begriff hier in unseren Medien. Und wir haben den Kontakt zu den Christen, die dort arbeiten, die dort mit denen wirken, die unter denen leben und denen das Evangelium weitergeben. Und da sind Afghanen, Syrer, Libyer, Somalia, alles Mögliche ist dort unterwegs. Ganz schlimm, also ganz, ganz schlimme Verhältnisse, kann man sich nicht vorstellen. Und so haben wir gesagt, gut, dann packen wir die 2.500 Päckchen circa in die Busse, Anhänger und ab nach Griechenland. Und so durften wir letztes Jahr sogar nach Griechenland die Päckchen weitergeben. Und Somalia-Kinder haben zum ersten Mal in ihrer Sprache das Evangelium bekommen. Zum ersten Mal haben sie ein Weihnachtsbäckchen. Leider habe ich jetzt die Fotos nicht dabei, aber die werden in dem Video, glaube ich, ausgestrahlt. Genau. Von daher, Gott macht sein Werk, Gott tut sein Werk und wir müssen einfach nur ihm vertrauen und er hat seinen Plan. Einer der spannenden Momente, wo wir erlebt haben, das war in der Ukraine. Wer war von euch mal in der Ukraine oder in Osteuropa? Es sind doch ein paar Leute. Also man weiß so ein bisschen, du warst, glaube ich, bei einer Weihnachtsbäckchenaktion, habe ich mitbekommen. Also ich habe schon meine Recherchen gemacht, so ungefähr. Ja, richtig, dann weißt du, wie es in Osteuropa ist. Ich war schon in mehreren Ländern in Osteuropa. Und Moldawien und Ukraine sind so ja die eine der ärmsten Länder und in unserem europäischen Kontinent. Und bittere Armut oft, Witwen und Waisen, Alkoholikerfamilien. Und das war eine so eine Familie, als wir da hinkamen und da kam uns schon der Geruch entgegen von Alkohol und überall lagen leere Flaschen. Und so sind wir dann ins Haus reingegangen zu den Jungs. Da war die Mutter angezogen und die leben hier in diesem Haus und kamen dann zu den Jungs und wir haben schon gemerkt, dass die damit überfordert sind. Und das Interessante, vielleicht nebenbei erwähnt, die Jahre davor, vor Corona, hatten wir die Gruppen gehabt. Wir haben circa so 100 Personen dabei gehabt, die in den Länder gefahren sind. Letztes Jahr durften wir nicht. Und so haben wir gesagt, hey, wir können nichts machen, wir können nicht reisen, wir können nichts anbieten. Und so sind dann einzelne Mitarbeiter von uns hingefahren. Und auch in den Ländern durfte man keine dieser Form von Veranstaltungen zu organisieren. Wir hatten ja teilweise bis 400, 500 Kinder gehabt. Durften wir aufgrund von Corona nicht. Aber das war das Gute daran. Somit war die Gemeinde viel mehr herausgefordert, die Kinder persönlich zu besuchen. Nach Hause zu gehen. Die Eltern mal persönlich kennenzulernen. Also richtig, also Corona war ein Segen für die Bibelmission in allen Bereichen. In allen Bereichen. Wir haben auch die Daten mal neu verarbeitet, also so nebenbei. Das, was schon jahrelang liegt, konnten wir auch mal verarbeiten. Aber das war eine Möglichkeit, direkt in die Häuser zu den Familien zu gehen. Und so kamen wir zu dieser Frau, sie war leider betrunken gewesen und die Jungs kamen rein. Denen wurde das Evangelium direkt erklärt und erzählt. Und dann haben wir denen das Päckchen gebracht und und was meint ihr, wie haben sie reagiert? Sie waren natürlich damit überfordert. Sie wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. So haben sie das Päckchen genommen, auf den Tisch gestellt und waren damit überfordert. Weil sie es zum ersten Mal in ihrer Hand ein Päckchen halten. Und dann haben unsere Mitarbeiter verstanden, okay, wir müssen die animieren, oder wir müssen denen zeigen, was man damit machen soll. Und dann haben wir gesagt, ey, du darfst es ausreißen, du darfst es auseinanderreißen und es auspacken. Es ist für dich, es ist ein Geschenk. Und stellt euch vor, zum ersten Mal halten sie ein Geschenk in ihrer Hand und packen zum ersten Mal etwas aus. Und da war natürlich die Freude sehr groß, wo sie dann angefangen haben auszupacken und einzelne Geschenke aus dem Karton zu nehmen. Die ganzen Süßigkeiten, die sie sonst nicht bekommen. Wie oft sind Familien, stehen die Zimmer und Häuser leer, weil die Eltern Möbel, alles verkaufen, um ein bisschen Alkohol zu kaufen. Das ist die Tatsache. Deswegen sind wir da auch als Missionswerk sehr vorsichtig, auch als Gemeinden, dass man, also Geld geben ist verboten, weil das wird alles versoffen. Und es wird verkauft. Und natürlich gehen wir das Risiko ein, dass die Mama vielleicht den Kindern was abnimmt, wenn sie in ihrem Rausch ist und unbedingt Alkohol braucht. Müssen wir es auch stehen lassen. Wir haben da keine Wahl, aber wir wollen diesen Jungs einfach ein bisschen Freude geben in ihrem Leben. Und ihr habt es möglich gemacht, indem ihr Päckchen gepackt habt. Wir durften sie weitergeben und auch diese Freude den Kindern bereiten. Und wir haben, und das ist der Punkt, wir haben die Möglichkeit, Kontakt zu bekommen. Die Geschwister, die Gemeinden vor Ort haben die Möglichkeit, Kontakt zu bekommen mit den einzelnen Familien und den Kindern. Und jetzt müsste ein Video laufen. Du kannst gerne den Ton anmachen.
Aufgeregte Kinder, strahlende Augen und ein dankbares Lächeln. Die Weihnachtsfreude erreichte in diesem Jahr 26.555 Kinder. Viele dieser Kinder konnten wir zu Hause besuchen und sehen, in welchen oftmals schwierigen Umständen sie leben. Mit jedem Weihnachtspäckchen kam die Weihnachtsbotschaft zu groß und klein, eine Botschaft, die verändert. Du hast dir Zeit genommen und ein Päckchen mit Liebe gefüllt. Dadurch wurde diese Aktion möglich. Danke, dass du dabei warst.
Ja, einfach nur Danke. Und heute können wir auch Danke sagen, auch wenn wir jetzt Sommer haben und noch an Weihnachten denken. Aber es ist einfach so, wir versuchen doch, wo wir Gemeinden besuchen, das auch einfach rückzumelden und einfach Danke zu sagen. Und so nebenbei, ich weiß nicht, wer bei euch zuständig ist für die Weihnachtspäckchenaktion hier in der Gemeinde, aber ich kann euch einen Tipp und einen Rat geben, wie man die Zahl, zum Beispiel ich habe 100 gepackt, ohne Problem auf 120, auf 200, auf 300 verdoppeln kann. Das ist komplett möglich, ohne finanziellen großen Aufwand. Wir haben mit einer Jugend gepackt, wir hatten auch 300, wir haben mit 12 Personen 150 Päckchen gepackt, mit 12 Personen, ohne viel finanziellen Aufwand. Das ist eine super Sache, das ist eine super Möglichkeit. Könnt ihr gerne auf mich zukommen oder die Person an mich verweisen, die dafür zuständig ist. Das nennt sich Supermarktaktion. Wir stellen uns auf einen Stand in dem Supermarkt, sprechen die Leute an, haben alles vorbereitet und die Leute, die ins Geschäft kommen, die packen das Geschenk. Ihr müsst uns zusammenpacken und uns vorbeibringen. Fertig. Und schon erledigt. Natürlich sind ein paar Sachen, die man vorher einkaufen muss, je nachdem, welchem Geschäft da ist. Gibt es nicht in jedem Geschäft alles. Da muss man gucken, wie man das hinkriegt. Und wir machen das so mit unserer Gemeinde schon einige Jahre und auch viele andere Gemeinden machen das. Und unser Ziel ist, mehr Päckchen zu packen. Aber, und ich sage das ganz wichtig, es ist eine Möglichkeit für euch als Gemeinde, es als Instrument zu nutzen, um in der Öffentlichkeit bekannt zu werden. So, wir sind in der Stadt oder bei uns, wo wir da wohnen, in der Stadt, da stehen wir vom Geschäft und sind dabei und die kennen uns schon. Ah, das ist die EFG aus Erlenbach, wir kennen die. Und die kennen uns persönlich, wir sprechen mit denen und dann haben wir ja immer so ein paar Missionare bei uns in der Gemeinde, die da so Vorreiter sind und die erzählen dann über den Glauben und laden ein zum Gottesdienst und dann gibt es einen Kaffee oder sonst irgendwie, ladet man so ein und so wird man in der Öffentlichkeit bekannt. Wir wollen das Instrument Weihnachtspäckchen packen, nutzen, das ist was Schönes, die Leute sind dabei, die möchten gerne etwas dabei tun und die packen das Päckchen. Und ihr tut es nur einpacken und je nachdem, wie gesagt, wo ihr in welchem Geschäft steht, zum Beispiel Kaufland oder Real oder sonst diese Länder, wo alles da ist, ist es einfacher. Beim Lidl, Aldi wird es ein bisschen schwieriger werden, da ist eher dann Süßigkeiten, so Sachen werden reingelegt. Also da muss man ein bisschen kreativ sein und gucken, wir tun jetzt im Sommer anfangen, teilweise mit meiner Frau schon einige Sachen einkaufen, wie Schulmaterial, weil es jetzt billiger ist. Und warum sollte man es nicht jetzt kaufen? Dann kaufen wir halt dann 20, 30 Blöcke, 20, 30 Stifte. Wir wissen, es ist jetzt günstiger, damit wir dann in Päckchen dann packen können mit der Familie. Und es gibt viele Möglichkeiten, man kann da kreativ sein. Und unser Ziel ist, die Kinder einzubinden, die Kinderstunden einzubinden, die Jugend einzubinden und auch vor allem die Gemeinde einzubinden und in der Öffentlichkeit dadurch bekannt zu werden. Ich weiß nicht genau, inwieweit ist bei euch hier, du hast schon gesagt, Kinderpatenschaft, ist das sehr bekannt? Weil ich will nicht zu viel wiederholen, weil dann würde ich das überspringen. Ist Kinderpatenschaft sehr bekannt? Ja? Okay, dann würde ich das einfach überspringen. Möchte einfach euch Danke sagen. Wir dürfen jetzt laut Stand gestern 4.605 Kinder in der Patenschaft aufnehmen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Anfragen für Kinderpatenschaft sind. Wir schaffen es nicht. Und jetzt kommt die Sommerpause. Das heißt, die machen alle ihre Sommerfreizeit in den Ländern und sie haben Sommerpause. Das heißt, ein Monat Urlaub. Es ist meistens so, dass sie im Sommer Urlaub nehmen, einen ganzen Monat. Das heißt, wir können gar nicht so viel Kontakte mit Kindern haben. Wir kommen gar nicht hinterher. Wir haben online sehr viele Anfragen und wir schaffen das gar nicht. Also wenn jemand trotzdem sagt, ich habe noch keine Kinderpatenschaft, möchte aber gerne eins übernehmen, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Ich habe auch welche dabei oder eben sich auch online zu melden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn es bekannt ist, würde ich das überspringen. Fakt ist, dass ein Kinderpatenschaftsprojekt genauso eine Möglichkeit ist, in die Familien zu kommen, mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Und durch dieses Projekt durften sich die Eltern schon zum Glauben kommen, obwohl die Alkoholiker waren. Aber der Kontakt war durch ein Kind. Diese Sommercamps, die ihr macht, das ist die Möglichkeit, irgendwann mit den Eltern in Kontakt zu kommen. Die bringen ja ihre Kinder hierher und somit kommt man in Kontakt. Wir haben bei uns, wo wir unsere Sommerfreizeiten gemacht haben, muslimische Kinder dabei gehabt. Die waren einfach dabei, die wollten dabei sein. So haben wir die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit bekannt zu werden. Und so ein Kinderpatenschaftsprojekt ist das Ziel, dass die dort vor Ort finanzielle Möglichkeit haben, den Kindern in ihrer Armut zu helfen. Und es gibt sehr viel Armut. Ich durfte das selbst live erleben und wir dürfen selber Patenkinder haben, auch im Ausland. Und es ist eine super Sache. Also wir erleben dabei so viel Segen. Und ich kann euch nur ermutigen und ich staune darüber, wenn ich so mein Leben beschaue, das, was ich abgegeben habe, das hat sich, keine Ahnung, verzehnfacht. Und das ist kein Spaß. Wir dürfen so viel Segen erleben, obwohl ich das nicht verdient habe, obwohl ich nicht besser bin wie ein anderer. Aber ich staune darüber, wie Gott das segnet. Wenn wir bereit sind, etwas abzugeben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und das ist ein Segen und da möchte ich euch auch im Namen unseres Herrn auch segnen und euch auch dafür danken. Dann werde ich das kurz überspringen und Genau. Ein paar Worte zu dem, leider kenne ich ihn auch nicht so gut, beziehungsweise nicht persönlich. Ich habe ihn leider nicht angetroffen, wo ich selber in Kasachstan war. Aber er gehört zu den Missionaren, den ihr unterstützt. Galim ist ein Kasachus, ist einer der ersten, gehört zu den ersten Kasachen, die zum Glauben gekommen sind. Und meine Eltern haben mir das erzählt, oder die unsere Geschwister, die aus Kasachstan überwiegend kommen, sie haben dafür gebetet. Sie haben viele Jahre gebetet. Es waren ja viele deutsche Kirchen mit ganz typisch, so wie hier, deutsche Inschrift. Ich habe das ja selber erlebt. Ich war ja selber in Kasachstan mehrmals gewesen, habe das auch gesehen. Und die haben gebetet, dass sich Kasachen bekehren, dass eine Erweckung unter Kasachen passiert. Und ich weiß nicht, ob Gott da kreativ ist oder keine Ahnung, warum das so Gott gemacht hat, aber so als die Deutschen wegfahren, da kam die Erweckung. Ich weiß nicht, vielleicht wollte Gott so, ich habe keine Ahnung. Aber das ist die Erweckung unter Kasachen begann im Prinzip in den 90er Jahren. Da war die Haupterweckung. Und viele Kasachen kommen zum Gottesdienst und in eine Gemeinde und oft steht noch die deutschen Texte da. Heute noch. Und die sagen, viele wissen es ja auch gar nicht, die kennen das nicht und fragen, warum drei Sprachen? Russisch, noch irgendeine andere Sprache und unsere Sprache. Was ist das? Und dann erklären die schon lange dort sind, dass eigentlich hier die Deutschen gelebt haben. Die Kirche wurde von denen aufgebaut und sie haben sie an uns übergeben. Und heute sind komplett kasachische Gemeinden Mitglieder, die komplett nur aus Kasachen bestehen. Und Galim ist einer der Ersten, gehört zu den Ersten, die zum Glauben gekommen sind. Und da durch seinen Dienst entsteht dann auch Erweckung. Und er darf aktiv sein. Und sein Hauptziel ist es, kasachische Gemeinden zu unterstützen. Er ist ein sehr intelligenter Mann. Vielleicht ein paar Eckdaten zu ihm. Er hat ja gelernt Jura und wollte auch als Rechtsanwalt arbeiten. Aber dann hat Gott ihn in den Dienst berufen und er hat verstanden, okay, ich gehe in den Dienst, hat mich sich entschieden für den Dienst und während der Zeit hat er einen Autounfall und die Frau ist ums Leben gekommen. Jetzt stellt euch vor, man sagt, ja Gott, ich mache den Dienst und bam, kriegst du eine und so ging es ihm. Er hat Gott nicht verstanden. Er entscheidet sich für einen Dienst und bekommt so viele Schläge und das war ein sehr starker Rückschlag für ihn, bis er verstanden hat und bis er da rausgekommen ist, vergingene Zeit und heute darf Galim ein Diener sein, ein sehr aktiver Diener, der hat auch geheiratet, hat mittlerweile 6 Kinder, hat Gott geschenkt. Und sein Ziel ist es, so wie auch hier, sein Ziel ist es, die kasachischen Gemeinden zu besuchen. Sie haben dieses Jahr und letztes Jahr Weihnachtsveranstaltungen veranstaltet, also Kinder eingeladen, mit dem Evangelium der Botschaft des Weihnachten weiterzugeben. Sie versammeln die Kinder oder Erwachsenen und bringen denen Bibelstudium bei. Das heißt, sie lernen die Bibel persönlich kennen. Ihr Ziel ist es, auf ihrer Sprache den Kasachen das Evangelium weiterzugeben. Und wie oft oder wie am besten ist es doch, dass ein Kasache den Kasachen das Evangelium weitergibt. So oft ist das so. Nicht immer, aber sehr oft ist es so. Und wir sehen, dass Gott ihn gebraucht, dass Gott seinen Dienst gebraucht, dass Gott ihn als Familie gebraucht. Und er ist auch sehr praktisch tätig im Aufbau. Und hier ist seine Familie, also 6 Kinder, eine kinderreiche Familie. Ich finde das immer, große Familien mag ich irgendwie. Also wir haben 4 Kinder und wir wollten eigentlich 6 Kinder, weiß ich nicht. Also bis jetzt sind wir bei 4, genau. Und Galim tut den Dienst in Kasachstan und ihr dürft ihn unterstützen. Ihr seid dabei, diesen Dienst zu unterstützen und es ist nicht anders möglich als durch eine finanzielle Unterstützung, weil er ist freigestellt und darf auch dienen und wir wollen auch diese Missionare unterstützen. Unser Ziel ist, dass die Missionare aktiv sind, dass die die Möglichkeit haben, brauchen keinen Nebenjob zu machen, damit sie voll in dem Dienst sein können und dafür einen vielen Dank. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt plötzlich springt, aber ich habe eigentlich kein Video. Irgendwas stimmt mit meinem. Irgendein Video ist im Hintergrund. Na gut. Ja, und einer der Dienste, die Galim auch macht und die wir auch in den Ländern wie in Kasachstan, so auch in Osteuropa tun, das ist Witwen und Waisen. Das sind Frauen, die oft Witwen sind, die immer wirtschaftlich am Ende sind, die oft eigentlich privatinsolvent sind, wenn man das so sagen kann, die gerade so, sage ich mal, von einem Euro zum nächsten überleben können. Und es gibt manchmal schlimme Zustände. Und unser Ziel, auch in Kasachstan machen wir das, dass wir Familien besuchen. Das wird dann so ein Päckchen gepackt mit Lebensmitteln oder hier in einfacher Form eine Tüte. Da wird die wichtigsten Lebensmittel zusammengepackt. Man besucht diese Witwe, man gibt diese Gabe an sie weiter. Es ist möglich, dass man das kaufen kann, denen weiterzugeben. Und wir glauben daran, weil es in dem Wort Gottes geschrieben steht, Witwen und Waisen zu besuchen in ihrer Not. Das ist ein wahrer Gottesdienst. Das ist der Dienst, den man an Gott tut, und zwar an dem Nächsten. Und die Witwen, das sind benachteiligte Personen. Jetzt, allein wenn man in der Bibel, ich habe mich auseinandergesetzt mit Witwen in der Bibel, total spannend. Und wenn wir lesen die, von den Witwen, die waren benachteiligt. Das war kein Sozialstaat, wie wir hier in Deutschland es kennen. Auch in diesen Ländern gibt es nicht diesen Sozialstaat. Wenn ihr euch vorstellen könnt, in Moldawien kostet ungefähr die Miete für eine Wohnung oder ein Häuschen, je nachdem, wo man lebt, 50 Euro. Und die Rente ist 50 Euro. Okay, von was lebst du dann? Da hast du nichts. Auf was bist du dann angewiesen? Ich habe das selbst live erlebt. Wir sind zu Witwen gekommen oder zu so hier sehr armen Familien. Und wir haben denen Lebensmittel gegeben. Und die haben nacherzählt, wie sie den Winter überlebt haben. Und sie sagt, ja, vielen Dank für diese Lebensmittel. Das war unsere Not. Und wir haben das, ja, und wie habt ihr gekocht? Sagt sie, ja, was soll ich machen? Ich bin einfach raus, hab den Schnee gesammelt, den Topf gemacht, geschmolzen. Und das war mein Kochwasser. Und damit habe ich meine Kartoffeln gekocht. Solche Umstände. Und das ist heute. Und Galim, sein Ziel ist es auch, diese Witwen, die in ihrer Not sind, und wir machen das bewusst in vielen Ländern, und letztes Jahr, oder beziehungsweise dieses Jahr, wenn wir das Frucht schauen, dann von dem Dienst, dann durften wir 400 Witwen in ihrer Not unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn sich die Zahl auch erweitert und vergrößert, damit Witwen unterstützt werden in ihrer Not. Oder auch arme Familien und Familienverhältnisse. Ich weiß nicht, warum da irgendwas im Hintergrund läuft. Ja. Und einer von den Missionaren, die ein paar Kilometer weiter leben, das ist, grenzt an Kasachstan, das ist das Omsk-Gebiet, das ist Alexander Rimatski. Und ich habe, er war ja hier 2019, ihr müsst mich korrigieren. Ich glaube, 2019 war er hier auch bei euch in der Gemeinde mit Dietrich, durfte euch besuchen. Und sein Leben vielleicht ganz kurz zu seinem Hintergrund. Er war ja selber einer der Drogen- und Alkoholsüchtiger, ein Krimineller, der sein Leben so geführt hat, wo er in die Kriminalität gegangen ist, in die Drogenszene, darin auch viele Jahre gelebt hatte. Und wie so immer bei diesen Menschen ist es, dass man zu einem Punkt kommt, wo man nicht mehr weiter weiß. Wo man an die Grenzen kommt, wo man keine Lösung sieht, dann ist er von einem Arzt zum nächsten, von einem Krankenhaus ins nächste, von einem, und suchte nach Hilfe, um frei zu werden, bis er dorthin kam, dass er von einem gehört hat, der selber einer Alkoholiker und Drogensüchtiger war und zum Glauben gekommen ist und Jesus persönlich kennengelernt hat. Und der hat ihn kontaktiert, und so kam er zur Gemeinde und hat dann auch dort Jesus kennengelernt, persönlich Jesus kennengelernt, und er hat sein Leben neu gemacht. Er hat sein Leben frei gemacht. Und er war in diesem Reha-Zentrum. Hier kam er hin. Jetzt fällt mir der Name weg. Mal kurz schauen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Scharapkovka. Scharapkovka, das ist in Sibirien. Das Reha-Zentrum wurde von der Bibelmission aufgebaut. Unser Ziel war es, der Gemeinde ein Zentrum oder einen Ort zu helfen, aufzubauen, wo gerade diese Drogensüchtigen, Alkoholiker ein Zentrum haben, wo sie dann eben das Evangelium hören, wo sie aber auch leben können, wo sie ein Wohnrecht bekommen und dort die Zeit verbringen. Wie oft ist es so, dass diese Menschen von ihrer Familie, von ihren Ehefrauen oder auch umgekehrt von Ehemännern, von den Kindern verlassen werden? Ich persönlich, ich habe das auch schon Waldemar gesagt, ich persönlich kenne das durch und durch, weil ich das selber in eigener Familie erlebt habe, und es ist nach wie vor so auch geblieben. Ich weiß, was es bedeutet, Drogensucht, ich weiß, was bedeutet Gewalt. Mein Bruder ist schon so viele Jahre da drin, und es ist sehr traurig, es ist so herzzerreißend, das zu erleben. Und er hat alles verloren, hat nichts mehr, gar nichts. Und das, was er hatte, hat auch verloren. Und auch die ganzen Freunde, die sind ja nur die Freunde, wenn sie zusammen Alkohol trinken können oder Drogen nehmen. Das sind aber keine wahren Freunde. Wir als Familie, wir beten für ihn, wir stehen hinter, aber wir haben ihn auch ausgegliedert aus der Familie. Es war unmöglich, das war nicht möglich. Und viele dieser Frauen, die hier landen, und Männer, die hier landen, die werden aus der Familie ausgegliedert. Es ist unmöglich, mit ihnen zusammenleben, weil es so viel Gewalt und Schwierigkeiten hineinbringt. Auch oft werden die dann auch, im Prinzip saugen sie einen aus, und auch das Finanzielle wird dann auch oft genommen. So, das ist ein Reha-Zentrum in Sibirien, was wir aufbauen dürfen. Und das Wunderbare an diesem ganzen Dienst dort ist, dass diese Menschen dort leben, aber das Ziel ist, dass sie zu einer Selbstständigkeit zu führen. Das heißt, wir wollen, dass die Leute, die dorthin kommen, selbstständig werden. Damit man aber selbstständig werden kann oder es lernt, Verantwortung zu übernehmen, muss ihnen auch was geboten werden. Hier haben sich welche auch taufen lassen und kamen zum Glauben durch den Dienst von Alexander. So, zur Selbstständigkeit, gerade in Sibirien oder in diesen Ländern, ist oft Vieh, dass man Vieh hat oder Land bebaut. Und das ist unser Ziel, dass wir denn, die haben Kühe, die haben Böcke, die haben alles Mögliche an Tiere, die dann auch sie versorgen sollten. Die haben auch eine Landfläche, die sie auch bearbeiten sollten. Und unser Ziel ist, dass sich das selbst trägt. Dass sich das Reha-Zentrum selbst trägt. Das heißt, sie bringen sich dort hinein, sie bringen ihre Kraft hinein, aber es bringt enorm viel, wenn jemand eine Verantwortung übernimmt. Und gerade für Vieh, dass man eine Verantwortung übernimmt, weil man erkennt, okay, wenn ich das versorge, dann versorgt das mich. Und am Ende habe ich irgendwann Fleisch und kann das davon auch leben. Und wie oft es bei diesen Persönlichkeiten, bei diesen Menschen so oft ist, dass sie das nicht gelernt haben, dass sie das verlernt haben, dass sie das nicht mehr haben. Und sehr, sehr, sehr traurige Zustände. Und dieses Reha-Zentrum ist heißt auch zurück nach Hause. Und ich denke da sofort an Lukas Evangelium Kapitel, jetzt bin ich fallen, von dem verlorenen Sohn, als er nach Hause kam. Und wisst ihr, was der Vater tat? Stand er da und hat so gewartet? Na, mein Söhnchen, komm jetzt endlich mal. Na, jetzt kriege ich mir mal auf den Knien. Nein. Er öffnete die Arme und lief diesem Sohn entgegen. Und ich glaube, das ist das Herz Gottes, was uns beschrieben wird, dass Gott den Menschen entgegenläuft, dass Gott den Menschen entgegenkommt, um ihn zu erreichen. Und das Zentrum ist das Ziel, dass wir den Menschen, für die Menschen offen sind, dass wir denen begegnen, so wie wir sind, auch wenn sie stinken und nach Urin, nach allem Möglichen, nach Alkohol und Läuse haben, spielt keine Rolle. Wir nehmen sie so an, wie sie sind. Wir strecken denen die Hand aus. Und das war so spannend auch zu sehen, dass auch Menschen, die dorthin kommen, zum Glauben kommen. Und einer von ihnen ist diese Frau, ich habe jetzt auch den Namen nicht, Namen kann ich mir sehr, sehr schwer merken. Sie hat sich bekehrt und kam zum Glauben, hat Jesus kennengelernt und hat sich dann bekehrt. Katja hieß sie, genau. Und sie hat persönlich Jesus kennengelernt. Und wenn ihr genau hinschaut, das finde ich so bewegend, mir gefällt das. Schaut mal die Hände an von dem, der sie segnet, der sie tauft. Seht ihr das? Komplett tätowiert. Ich meine, wenn wir heute über Tattoos sprechen, ich meine, bei uns in der Gemeinde ist es ja auch, und wir haben ja auch einige Mitglieder, die komplett auch sehr viel tätowiert sind im Körper, und weil die kamen zum Glauben und die schämen sich dafür. Aber es ist ja auch sehr modern geworden. Ne? Gut, jetzt schwächt das ein bisschen ab, das war so ein bisschen vorher. Aber wenn du in Russland gehst oder sonst irgendwie, Tätowierung, das ist sofort ein Klientel für sich. Das ist meistens mit Kriminalität verbunden, das ist wahrscheinlich zu 99% Gefängnis, Kriminalität, Drogen, Alkohol. Das ist sofort die Sparte. Und das ist so bewegend, wenn du diese Menschen siehst, die gestern genau dieselben waren und heute sind es Diener Gottes, die anderen Menschen zum Glauben führen und sie auch taufen, damit eine Gemeinde entsteht. Man weiß, wie viele Gemeinden auch dort, Gemeinde da ist, die alles von ehemaligen Drogensüchtigen und Alkoholiker und Abhängigen. Und das ist ich war selber in einigen solchen Orten, ich finde das immer sehr bewegend. Ich war in Kasachstan gewesen, in so einem Reha-Zentrum, das ist so spannend, es ist sehr speziell, aber ich staune darüber, wie viel Gott da wirkt und wie Menschen zum Glauben kommen und was es für ein Kampffeld ist, weil es eine Sucht ist. Genau. Ja, und das hat er uns erzählt, das war dieses Jahr, wo einer von der Polizei gebracht wurde. Und der war ganz verwahrlost, war ein Hausbrand gewesen und der kam zu Schade, hat alles verloren und war selber auch verletzt gewesen und so lebt er auf der Straße und irgendwann hat die Polizei den von der Straße geholt und hat ihn hierher direkt zum Reha-Zentrum gebracht. Und ich finde, das Bild ist so stark. Die Jungs, die selber irgendwelche sind oder waren, sie dürfen, ich sage immer hier, das ist die Füße waschen, nur die sieht ein bisschen anders aus. Aber genau das ist das, den die Füße zu waschen, den anzunehmen, so wie er ist. Der war komplett, könnt ihr vorstellen, wenn man monatelang auf der Straße lebt, wie man dann aussehen kann. Und sie haben ihn hergerichtet, auf gut Deutsch, haben ihn angenommen und ihm eine Bleibe gegeben. Und das ist eine Möglichkeit. Und Alexander, sein Dienst und er ist Leiter dieses Reha-Zentrums. Er wurde dafür beauftragt. Er kam selber dorthin. Er hat dort Jesus kennengelernt. Sein Leben hat sich radikal verändert. Und jetzt ist er sagte, ich möchte diesen Menschen begegnen, weil ich weiß, ich spreche ihre Sprache. Ich kenne sie. Ich kenne ihren Jargon. Ich kenne alle Hintergründe, weil ich war einer von ihnen. Und das ist das Wunderbare, dass Gott auch unter diesen Menschen wirkt. Und so nebenbei erwähnt, unter diesen Menschen mögen die wenigsten dienen. Das ist so. Und ich weiß nicht, warum Gott das so macht, aber was wir feststellen aus der Missionsarbeit, dass meistens diejenigen, die selber ehemalige waren, gehen zu denen. Weil sie ganz genau wissen, wie es denen geht. Und ich möchte auch an dieser Stelle auch dir sagen, wenn du weißt, wie deine Vergangenheit war, dann halte offene Augen, wo Gott dich sendet. Vielleicht wirst du morgen eine Hilfe sein für den Menschen, dem es heute so schlecht geht, wie dir es vielleicht vor Jahren schlecht ging. Vielleicht möchte Gott dich als Werkzeug gebrauchen. Und es wird so, jeden Abend treffen sich dann zu einer Bibelabend, wo sie dann gemeinsam die Bibel studieren. Corona war sehr schwierig, die mussten teilweise komplett schließen. Alexander war über einen Monat im Bett. Die mussten schließen, auch aufgrund von Gesetz. Es war ein sehr, sehr schwieriges Jahr für sie gewesen. Sie wollten das komplett schließen von der Regierung, das ganze Reha-Zentrum. Aber Gott sei Dank ist es doch wieder offen geworden. Und heute sind dort knapp acht Personen da, die dann dort fest sind. Und die werden auch betreut und denen wird das Evangelium weitergegeben. Das Ziel ist, und daran glauben wir als Gemeinde Jesu Christi, dass durch das Wort Gottes lesen, erkennen wir die Jesus Christus, Gottes Plan durch Jesus Christus, die Rettung, und das verändert Leben. Und ich wünsche mir so gerne, dass auch mein Bruder irgendwann das kennenlernt. Die wahre Befreiung durch Jesus Christus. Ja, ich möchte, wenn wir jetzt gleich beten, möchte ich euch dazu aufrufen, diese Gebetsanliegen zu nehmen, zu danken. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit dazu, Gott zu anbeten und ihm auch diese Gebetsanliegen zu bringen. Vielleicht stehen wir dazu auf, zur Ermutigung und Ermunterung, so rum. Und wer beten möchte, wir stehen hier und dann kannst du gerne dafür beten und auch Gott danken. Und dann würde ich auch kurzes Schlusswort auch bringen. Danke, Herr, dass du deine Gemeinde baust. Danke, dass du wirkst und dass Menschen zum Glauben kommen. Und danke, dass wir es erleben dürfen, dass wir es weitergeben dürfen, was du tust. Und dass die Gemeinde hier in Coesfeld sich beteiligt an dem Dienst, damit Menschen das Evangelium bekommen. Damit Menschen ausgerüstet werden, damit Menschen Fähigkeit haben, zu dienen. Das machst du und dafür wollen wir dir danken. Dafür wollen wir dich preisen, dafür wollen wir dir Ehre geben. Herr, danke, dass du Menschen bewegst, auch ein Galim, der den du berufen hast in den Dienst, segne seine Familie, bewahre ihn vor bösen Menschen und gebrauche ihn als Werkzeug unter Kasachen, unter den Gemeinden, sie zuzurüsten, denen zu helfen, im Glauben zu wachsen, in denen er sie besucht, in denen er den Vorträge bringt, Predigten bringt und sie ermutigt und denen auch geistliche Speise weitergibt. Gebrauche ihn weiterhin als dein Werkzeug. Möchte ich bitten für Alexander und für seinen Dienst, Herr, dass du ihn gebrauchst, auch das Reha-Zentrum, dass du dort Menschen noch sendest, die dich brauchen, die die Erlösung durch dich suchen und dass sie dort es erkennen und zur wahren Freiheit kommen, Herr. Danke, dass du so viele Menschen zum Glauben geführt hast, dass sie zum Glauben gekommen sind, Herr. Danke, dass wir es erleben dürfen, dass Hunderte von Tausenden von Menschen durch solche Reha-Zentren gegangen sind und dich kennengelernt haben, persönliche Rettung erlebt haben und heute selber Diener sind, selber Missionare sind, so wie sie sind. Gehen Sie diesen Menschen entgegen und bringen das Evangelium. Gebrauche auch Alexander und du gebrauchst ihn gewaltig und dafür danke ich dir, dass durch den Dienst, den er tut, schon so viele zum Glauben geführt haben und wir dürfen ein Teil davon sein, auch wenn auf Distanz, auch wenn manchmal nur finanziell oder durchs Gebet, dürfen wir für diesen Dienst beten, diesen Dienst unterstützen und danke dir für die Gemeinde hier in Coesfeld, dass sie sich dafür entschieden hat, dass sie ein offenes Herz hat, diesen Dienst zu unterstützen. Hab herzlichen Dank für Ihren Beitrag in den Weihnachtspäckchen, dass wir auch dieses Jahr so viel packen dürfen, beziehungsweise letztes Jahr, und dass Sie ein Teil davon waren, Freude weiterzugeben so vielen Kindern. Hab herzlichen Dank dafür. Amen. Gut, mein Angebot oder mein Wunsch, so rum, euer Angebot, mein Wunsch, vielleicht ein Lied zu singen, und danach würde ich ein paar Worte aus der Bibel euch weitergeben und dann auch einen Punkt machen. Dankeschön. Ja, würdest du kurz die Präsentation wieder noch einschalten? Und zwar die letzte Seite. Du kannst mich, glaube ich, lotsen auf die letzte Seite. Jawohl. Genau, mit dem Bild habe ich begonnen und mit dem Bild möchte ich auch ein paar Worte euch auch weitergeben. Und dieses Bild, ich fand das total spannend, dass dieses Bild nicht aufhört. Und das Bild verändert sich. Und ich finde das sehr treffend. Wir haben das Bild bei uns in der Bibelmission aufgehängt. Wir durften, ein Maler hat uns das gemalt. Ein bisschen kleiner Format wie jetzt, sichtbar so in dieser Größe, sieht das Bild aus. Und das ist gestützt auf einen Bibelvers. Jetzt, wenn ihr genau beobachtet, ne, oben hatte Jesus mit den 12 Aposteln angefangen. Diese 12 Apostel, dann war einer weg, dann musste Matthias gewählt werden. Und aber mit diesen Männern, die gezweifelt haben, die davon nicht überzeugt waren, die Angst hatten, die beruft Jesus und sagt, mir ist alle Gewalt in Himmel und auf Erden gegeben. Was sagt er dann? Geht hin und verkündigt das Evangelium allen Nationen. Geht, verkündigt das Evangelium bis ans Ende der Welt. Aber nicht ihr habt die Macht, sondern ich habe die Macht. Ich habe die Fähigkeit. Ich rüste euch aus. Ich verstehe, ihr seid Zweifler. Ich verstehe, dass ihr Angst habt. Ich verstehe das. Und wenn ich heute diese Jünger betrachte, wisst ihr, wie oft ich mich dort sehe? Wisst ihr, wie oft ich Angst habe? Wisst ihr, wie oft ich kämpfe und Versuchungen habe, wenn ich eine Predigt halte oder einen Vortrag halten muss? Oder wenn ich so wie heute unterwegs bin? Ich habe die Tage Kämpfe gehabt. Mir ist schwer. Das ist nicht immer einfach. Und manchmal hast du unterschiedliche Momente im Leben. Und das geht nicht immer einfach. Und manchmal hast du solche Kämpfe, wo du sagst, Gott, was will ich machen? Und manchmal fühle ich mich genauso wie diese Jünger. Nicht viel besser, nicht viel anders. Aber auch wenn ich das manchmal nicht fühle, vertraue ich, dass er alle Gewalt hat. Und ich staune darüber, wie Gott wirkt. Und wisst ihr, wenn du in deinem Leben erlebst, dass Gott dich in deiner Schwachheit so gebraucht, wie du bist, und Menschen zum Glauben kommen, wenn du das erlebst, wenn Menschen Jesus persönlich kennenlernen und du darfst ein Teil davon sein. Ich persönlich, meine Haltung, sage Gott, ich, was soll ich machen? Ich bin nur ein schwaches Werkzeug und ich erkenne mich immer wieder so, weil ich nicht fähig bin, weil ich fähig bin zu sündigen, weil ich fähig bin, Menschen zu enttäuschen, weil ich dazu fähig bin. Aber durch Gottes Gnade darf ich sein, der ich bin, sagt Paulus. Und durch den Dienst des Paulus sind so viele Gemeinden entstanden. Und ich staune darüber, wenn ich so mein Leben zurückschaue, in diesen 17 Jahren, wo ich Gott dienen darf. Und ich freue mich darüber. Wisst ihr, das ist so eine Freude zu wissen, du hast Menschen begleiten dürfen, die heute Kinder Gottes sind, die heute Diener sind, die heute in der Gemeindedienst tätig sind, in der Gemeindeleitung tätig sind. Und du durftest die von jungen Jahren begleiten, du durftest sie zum Glauben führen. Das ist so ein Vorrecht, im Reich Gottes dienen zu dürfen. Aber man fühlt sich so oft wie diese Jünger. Und diese Jünger, die beruft Jesus. Apostelgeschichte Kapitel 2 rüstete sie aus und sagt, mit euch 12 werde ich die Welt bewegen und auf den Kopf stellen. Und genau das ist passiert. Die Welt im positiven Sinne ist auf den Kopf gestellt worden. Plötzlich haben sie die Kraft von oben bekommen durch den Heiligen Geist und innerhalb einer Ansprache von einem Fischer, der Jesus vorher verraten hat, der nicht ein Intellektueller war, der nicht die Tora studiert hat wie die anderen Schriftgelehrten. Er war einer, aber gehörte zu dem Volk Israel, aber gehörte nicht zu dieser, sage ich mal, geistlichen Elite, der den Einfluss nehmen sollte zum Volk, sondern ein einfacher Fischer, der sich versorgt hat und seine Familie. Und diesen gebraucht Gott. Und eine Predigt reicht aus, die Menschen hören und kommen zu dem Schluss, was sollen wir tun? Und kommen zum Glauben. Tausende, 3000 Menschen auf einmal kommen zum Glauben und plötzlich bewegt sich etwas. Die Menschen, die dort sind, hören das Evangelium und die tragen das weiter. Und wisst ihr, wir staunen darüber, dass heute das Evangelium immer noch dieselbe Kraft hat. Nur leider stellen wir fest, dass wir Christen oft tolerant geworden sind. Die Christenheit oft sehr viel zulässt und auch sehr eine Verflachung des Evangeliums. Und das Ergebnis sehen wir auch. Das Ergebnis sehen wir auch. Wir nehmen die Kraft des Evangeliums, weil wir es verfälschen oder verändern oder verflachen oder einfach das global sehen oder eher so neutral, so eher ein humanistisches Denken hineinbringen. Und das wirkt sich aus. Aber Gott ist dahinter. Und Gott sandte Jesus Christus. Und der Glaube durch ihn schafft Veränderung. Und das hat nicht aufgehört, die Jahre. Und wir haben das gesagt, das ist unser Motto. Gott hat eine Vision. Gott hat eine Vision. Ich möchte euch diese Vision lesen, die sich in der Offenbarung auch uns beschrieben wird, die uns in Zukunft liegt, ohne jetzt theologisch einzuordnen, in welcher Zeit und in welcher Form und wo wir dabei sein werden oder wie auch nicht. Das ist nicht meine Sache heute, sondern ich möchte euch einfach lesen, was uns geschrieben steht in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen,
aus Stämmen, Völker und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme: Das Heil gebührt dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron, um die Ältesten und die vier Tiere, und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sagten: Amen, Anbetung und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre, Macht und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Von allen Völkern, Sprachen, Stämmen, Nationen stehen vor dem Thron Gottes. Und wisst ihr, wir dürfen das heute erleben. Wir dürfen das erleben, dass in vielen und das Evangelium ist bis ans Ende der Welt gegangen. Das Evangelium macht neue Runden. Das Evangelium erreicht die Menschen. Und wir brauchen, unser Land ist ein Missionsland geworden. Wir brauchen das Evangelium aufs Neue, weil wir eingeschlafen sind. Und wisst ihr, dass die meisten Missionare aus England, aus Deutschland weltweit gegangen sind? Und heute brauchen wir Inder, heute brauchen wir Pakistani, heute brauchen wir Nordkoreaner oder Chinesen, die heute nach Deutschland kommen müssten und ihnen sagen und uns sagen sollten, was das Evangelium bewirkt, jetzt allgemein gesprochen. Ich bin Gott dankbar, dass ich erleben darf, dass noch viele lebendige Gemeinden in Deutschland es gibt, die es erkannt haben. Und ich staune über die Reformation, die in Gemeinden entsteht. Ich darf das beobachten durch Missionsarbeit. Es entsteht eine Reformation in Gemeinden. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Und wisst ihr, die Reformation dorthin, dass man sagt, hey, back to the roots, also zurück. Verstanden, irgendwas, wir haben uns da irgendwie verwurstelt. Entweder wir sind liberal geworden oder wir sind gesetzlich geworden, eins von beiden. Und beides rettet nicht. Und es entstehen neue Veränderungen in Gemeinden zum positiven Sinne, dass man sagt, was sagt die Bibel? Wir möchten wieder zurück. Und Jesus Christus steht stark im Vordergrund. Vielleicht so ein Zeugnis, was ich diese Woche erlebt habe, das ist so gewaltig. Ich habe mich einfach riesig gefreut. Ein ehemaliger Arbeitskollege, vor vielen Jahren haben wir Kontakt mit dem gehabt. Er kommt aus Nigeria, aus Afrika. Und plötzlich sehe ich in seinem in WhatsApp-Status, steht bei ihm, ohne Jesus Christus bin ich nichts. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Das ist der Kollege, mit dem ich zusammen war, mit dem wir gearbeitet haben. Ich war ein Vorgesetzter und er war ein Mitarbeiter, wir haben halt zusammen gearbeitet. Und ich sagte, das gibt's doch nicht, den muss ich jetzt mal anschreiben. Ich schreibe ihn an und sagte, was ist mit deinem Status los? Sagte, ich habe Jesus kennengelernt und er hat mein Leben verändert. Und ich weiß, was er für ein Leben geführt hat. Die Familie ist zerbrochen und sagte, ich habe Jesus kennengelernt. Das ist so wunderbar zu erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich weiß nicht, was mein Beitrag damals war. Ich werde mit ihm am Samstag telefonieren, weil da habe ich erst wieder Zeit. Und wollen miteinander telefonieren. Ich bin gespannt. Gibt es da irgendetwas? Ist irgendein Samen in sein Herz gekommen, wo ich daran beteiligt war? Ich glaube schon, weil wir haben miteinander geredet, aber auch bei uns im Gottesdienst. Ich weiß es nicht, aber ich bin total gespannt. Einfach zu hören, was ist da passiert? Und ich glaube, das ist so wichtig. Und wir dürfen ein Teil sein des Evangeliums. Und ich möchte euch aufrufen, ich möchte euch als Gemeinde ermutigen, hier vor Ort, wo ihr seid, und ihr seid hier. Und eure Mission beginnt nicht in Kasachstan, eure Mission beginnt nicht in Sibirien bei Alexander. Das ist ein Missionsfeld. Lasst euch von Gott klar machen, was ist ein Missionsfeld. Und der beginnt in unseren Hauswänden, der beginnt in unserer Gemeinde, der beginnt hier vor Ort. Die Menschen, die euch begegnen, das ist euer Missionsfeld in erster Linie. Ihr dürft die Mission unterstützen und erweitert unterstützen. Und das finde ich, das habe ich als Jugendleiter viele Jahre die Jugend geprägt und war selber in vielen Missionseinsätzen dabei und habe das auch sehr geprägt und wollte das auch so, weil ich erkannt habe, ich darf in der Mission arbeiten vor Ort. Ich darf die Menschen mit dem Evangelium konfrontieren. Ich darf sie begleiten. Ich darf junge Leute begleiten. Das ist ein Vorrecht, das ist ein Geschenk. Aber wenn ich über die Grenzen hinaus noch wirken kann, und meine persönliche Erfahrung war in den vielen Ländern nicht, das hat mich geprägt. Das hat mich verändert, meine Einstellung verändert. Und diese Erweckung in der Form, die wir in den anderen Ländern erleben, erleben wir leider nicht in Deutschland. Und es ist so schön, ein Teil davon zu sein. Und für mich war das ein Konflikt manchmal, gerade in der Missionsarbeit vielleicht so aus dem Nähkästchen gesprochen, für mich war das manchmal nur ein Konflikt. Ey, warum muss ich immer irgendwo im Ausland sein? Also ich hatte ein Problem damit gehabt irgendwie. Warum muss ich das so machen oder, keine Ahnung, das war so ein Konflikt in mir. Und bis mir Gott das einfach offenbart hat, sagt er, weißt du, unterm Strich steht der Mensch und nicht die Nation. Weil hier steht Nationen, Stämme, Völker und Sprachen. Das sind Menschen. Und unterm Strich steht ein Mensch, ob es ein Türke ist, ein Nigerianer oder ein Russe oder Amerikaner oder ein Deutscher. unterm Strich zählt das nicht. Deine Aufgabe ist es, dort zu wirken, wo dich Gott gebrauchen kann und gebrauchen möchte. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Da wünsche ich euch viel Kraft, viel Weisheit und Kreativität und dass auch Gott euch gebraucht kann, so zu tun und hier in Coesfeld zu wirken, eine Leuchte zu sein in Coesfeld, dass Menschen das Evangelium hören. Ich setze hier einen Punkt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich danke für die Zeit. Ich würde gerne für euch beten, möchte euch gerne Gott anbefehlen. Dazu lasst uns aufstehen. Ich werde dann das Gebet sprechen. Und dann übergebe ich gerne das Wort zurück. Danke, unser Vater, für die Zeit. Danke, dass du uns dein Wort gibst. Danke, dass du uns durch dein Wort ermutigst und aufzeigst, dass du am Wirken bist, dass du der Herr bist und dass wir nur deine Diener sein dürfen. Herr, du hast uns berufen und erwählt, so wie wir sind. Du hast uns bestimmt und uns ein Vorrecht gegeben, deinem Weinberg aktiv zu sein, zu dienen und zu wirken. Herr, danke dir dafür. Die Zeit ist beschränkt und wir wissen nicht, wo und wie lange, aber Herr, du weißt es. Und so möchte ich dich bitten, dass du die Gemeinde hier vor Ort segnest, dass du sie gebrauchst als dein Werkzeug, als Leuchter hier vor Ort, mit den Menschen, denen sie begegnen, dass du sie als Werkzeuge gebrauchst, dass du ermutigst, dass du ihnen Kraft gibst, dass du sie gebrauchst. Herr, ich möchte dich darum bitten. Gebrauche ihre Zunge, gebrauche ihren Gedanken, gebrauche ihre Worte, gebrauche ihren Gottesdienst, ihr Livestream, dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie dich persönlich kennenlernen, die Errettung durch dich, Herr. Und du gebrauchst uns Menschen, die wir schwach sind, die wir sündhaftig sind. Herr, solche Menschen, wie wir es sind, solche gebrauchst du. Du hast uns errettet, du hast uns frei gemacht und du hast uns es anvertraut. Und das ist ein Gnade und Geschenk von dir und dafür danken wir dir. Danke für diesen Abend, den du uns geschenkt hast. Danke, dass du gesegnet hast und Kraft und Weisheit von oben gegeben hast. Amen.